Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 24. Bei uns zu Gast Harald Dumhardt, Produktmanager K-Motion von der Automationsfirma Keber aus Österreich. Seit Sommer 2019 ist Harald nach knapp 10 Jahren China wieder zurück nach Österreich übersiedelt. Heute ist er in einer hierarchielosen Organisation als Performance Lead für die Leistung des Robotik-Produktmanagement-Teams verantwortlich. Das intensive Arbeiten fällt ihm leicht. Gerne erinnert er sich an die Zeiten in China, wo er nächtelang als Technical Director in Maschinenhallen Software programmiert hat, um den engen Zeitplan der chinesischen Kunden einzuhalten. Später als Area Product Manager treibt er die Produktlokalisierung der Firma Keber voran. Er erzählt uns, warum die Lokalisierung der Produkte und der Organisation von großer Bedeutung sei, wenn man in China Markterfolg erzielen möchte. Guten Morgen, Harald. Grüß dich.
Hallo. Grüß dich, Xiaolong. Freut mich, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf.
Ja, danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Immer. Und darf ich fragen, hierarchielos heißt das, dass man viel arbeiten darf?
Hierarchielos heißt, dass wir versucht haben, möglichst wenig Chefs zu haben, eigentlich gar keine mehr. Das heißt, wir sind eigentlich Teams bzw. Kreise, die sich da spontan zu Projektteams zusammenfügen können und die halt da sehr zielgerichtet und schnell und auch agil auf die Änderungen am Markt oder auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können. Das ist also nicht ein Chef, sondern wir teilen uns die Aufgaben auf und machen das sehr easy going.
Also mit dem modernen Wort heißt es agil oder selbstständig, selbst und ständig.
Da ist sicher was Wahres dran, genau.
Ja, ich freue mich umso mehr, dass du quasi jetzt Zeit nimmst für unser Gespräch. Und wir wollen heute über deine China-Erfahrung sprechen. Und wann bist du nach China gekommen und wie bist du auf die Chance gekommen?
Ja, also ich habe Anfang 2007 bei der Keber im Headquarter in Linz als Application Engineer zu arbeiten begonnen und war damals für unser Produkt K-Blast zuständig. Das ist eine Lösung für Kunststoffmaschinen. Und habe dann nach meiner Einstellungszeit die chinesische Niederlassung, die war da noch ziemlich neu betreut technisch. Ja, wir hatten damals zwei Österreicher in China. Und als deren Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, muss ich sagen, hat es auch bei mir privat sehr gut gepasst. Und ich hatte eigentlich immer schon ein bisschen den Wunsch und die Ambition, mal zumindest für ein paar Jahre, also die 10 Jahre waren nicht geplant, muss ich ehrlich sagen, aber zumindest für ein paar Jahre im Ausland zu arbeiten. Und China ist ein sehr interessanter Markt, hat mich gereizt und da habe ich gesagt, okay, ich sehr gerne will ich das mal probieren.
Ja, ich weiß, dass du bevor du nach China übersiedelt hast, warst du schon auf Dienstreise in China gewesen. Und was ist da anders, als du wirklich von dort aus auch gearbeitet hast?
Ja, richtig. Also ich war einige Male schon auf Dienstreise in China, auch längere Dienstreisen. Ich glaube, die längste waren fast 2 Monate. Ja, und aus diesem Grund habe ich auch gedacht, dass ich weiß, auf was ich mich einlasse oder dass ich das zumindest ein bisschen einschätzen kann, was zu einem gewissen Grad natürlich auch gestimmt hat. Das heißt, ich habe die Kollegen gekannt, ich habe mir ein bisschen vorstellen können, wie die Stadt ist. Ich sage jetzt mal, wirklich dort zu arbeiten, seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen, das war schon waren da Herausforderungen, die man halt bei einer Dienstreise nicht hat. Das fängt damit an, dass man halt als selbstständiger Europäer gewohnt ist, dass man einen Führerschein hat, dass man sich immer frei unterhalten kann. Ja, und plötzlich ist man ein Analphabet, sage ich mal. Und ja, kämpft auch in Alltagssituationen. Ja, wie erkläre ich, sage jetzt mal ganz banal, einen Friseur, wie ich es gerne haben möchte? Ja. Und ich sage mal, auch beruflich war es natürlich schon auch eine Herausforderung. Ich war, wie du ja gesagt hast, relativ jung. Ich bin mit 24 nach China gekommen und auch einige chinesische Mitarbeiter waren schon ja, auch teilweise erfahrener als ich. Das war schon auch eine Herausforderung, da sage ich mal auch den Respekt zu bekommen und da auch mal, ja, dass wir da sauber zusammenarbeiten können.
Ja, auf den Punkt würde ich gerne später nochmal zurückkommen, aber erst einmal, du bist mit 24 nach China gekommen, das heißt, du warst damals schon 2 Jahre bei der Firma. Das hätte mich jetzt persönlich mal interessiert. In Österreich ist man sehr früh schon im Berufsleben, ne, als Ingenieur. In Deutschland weiß man, dass nach 5 Jahren Studium ist man mit vielleicht ein bisschen Zeit noch vor dem Studium als Zivil oder Bundeswehr, da ist man mit 25, 26 erst im Berufsleben. Und in Österreich ist man sehr früh schon am Start, oder?
Ja, also bei mir war es auch so, ich habe keine universitäre Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe bei uns heißt das HTL, das ist eine technische Fachausbildung, 5 Jahre lang, wo es bei mir der Hauptschwerpunkt war, höhere Elektronik und auch technische Informatik. Habe damals auch wirklich überlegt, ob ich studieren soll und dann war halt das mit China und dann habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, da kann ich auch sehr viele Erfahrungen sammeln und ich mache das einfach mal.
Das ist auch das, was Deutschland oder Österreich auszeichnet, die Ausbildung an sich. Und das schätzt auch die chinesische Regierung sehr. Und es gibt sehr viele Programme, wo auch China solche Ausbildungen in China einführen möchte. Und gerade für Ingenieurberuf oder für technischen Beruf sind solche Ausbildungen sehr von Vorteil. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat bei dir. Und in China, du bist mit 24 dann als Vorgesetzter von manchen Ingenieur, die auch noch erfahrener sind. Wie hast du das eigentlich, die Situation gemeistert?
Naja, ich habe mein allererster Job, sage ich mal, das erste halbe Jahr war ich da als technischer Berater in China. Das wollte ich auch so haben. Also ich wollte nicht der Vorgesetzte von diesem Team sein. Eben genau aus diesem Grund, weil ich wusste, die sind teilweise auch schon länger dabei oder ja, ich bin auch, wie gesagt, auch jünger als die. Und ich hab schon ja, vermutet, dass das vielleicht Probleme machen könnte. Das heißt, ich habe gesagt, ich will da einfach mal mitarbeiten, mir das mal anschauen und das Team unterstützen. Und ähnlich genauso habe ich es dann auch gemacht. Also ich war dort, habe mir das mal am Anfang gar nichts verändert, sondern mir das wirklich mal angesehen, mit den Leuten gesprochen, versucht, die Probleme zu verstehen und ihnen dann auch zu helfen mit diesen Problemen. Und wenn dir jemand hilft und dich jemand unterstützt, dann vertraust du ihnen auch nach einer gewissen Zeit. Und sie haben gesehen, okay, ich bin jetzt keiner, der da irgendwie den großen Boss spielen will, sondern ich will da wirklich gemeinsam was erreichen mit ihnen. Und das hat eigentlich gut funktioniert und so sind wir wirklich auch zu einer, ich sage jetzt mal, einer Familie geworden. Also wir haben auch viel Zeit am Abend miteinander verbracht. Ich habe teilweise die Familien kennengelernt, die Probleme, die es gibt, also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ja, und so sind wir wirklich ja, enger zusammengewachsen und es war eigentlich dann nie ein Problem.
Ja, ich
Ich glaube, das
denke,
war. Entschuldigung.
kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass die 10 Jahre Zeiten dir wirklich viel gebracht hat, dass du nach diesen 10 Jahren sehr erfolgreich als Vorgesetzte und als Manager auch tätig warst. Und am Anfang hattest du, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, da auch operativ mitzuarbeiten und zu unterstützen. Wir sind ja schon ein bisschen am Thema über deine berufliche Erfahrung in China. Vielleicht zum Anfang noch eine kurze Information für die Zuhörer. Was macht Keba in China und was ist euer Produkt oder eure Lösung und wer sind die Kunden?
Ja, also Wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind weltweit ein bisschen mehr als 2000 Leute und waren damals, als ich nach China gekommen bin, wirklich ein kleines Team. Ich sage jetzt mal so ungefähr 10 Leute, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 12. Und damals, als ich angefangen habe, war der Fokus wirklich auf unser Produkt K-Blast. Das ist eine Gesamtlösung, das heißt Hardware, Software, alles, was ich quasi als Hersteller einer Spitzenmaschine brauche, um die Intelligenz in die Maschine zu kriegen. Also die Software, die Hardware, um eine Maschine zu steuern. Und ja, wir haben uns auch von Anfang an wirklich immer fokussiert. Das heißt, wir haben gesagt, am Anfang, wir starten jetzt mal nur mit K-Blast. Und später ist auch Chemotion dazu gekommen. Das ist quasi das Pendant in der Robotik. Das heißt, ein Roboterbauer, der eine Kinematik baut. Also alles, sage ich mal, ab dem Getriebe könnte dann von uns kommen. Der Motor, die Antriebstechnik, die Steuerung, die Software. Genau.
Und die Kunden sind dann Industrieunternehmen aus welcher Branche und aus welcher Nation in China?
Ja, also der Kunde ist, wie gesagt, ein Roboterbauer oder ein Spitzgussmaschinenbauer. Und ich sage jetzt mal, der Großteil, also wirklich mit Abstand der Großteil, ich sage jetzt mal 90%, sind tatsächlich wirklich lokale chinesische Unternehmen. Das heißt, ich sage jetzt mal, ein chinesischer Spitzgussmaschinenhersteller, der sich dann für ein Produkt von uns entschieden hat.
Was bedeutet die Aufgabe als Technical Director? Du hast gesagt, du hast zuerst als Berater angefangen, interner Berater und dann später als Technical Director. Was ist eigentlich die Aufgabe von so einer Position?
Ja, also bei mir war es so, wie gesagt, am Anfang wirklich beratend, da war auch sehr viel Ausbildung mit dabei. Und du hast es auch in der Anmoderation kurz gesagt, ich war am Anfang wirklich, wirklich Tage und Nächte lang in der Fabrikhalle mit dabei. Das wäre auch, sage ich mal, so ein kleiner, ja schon, sage ich mal, Ratschlag an Experts, die nach China gehen. Also ich sage mal, nicht hinten am Schreibtisch verstecken, sondern wirklich raus, damit dabei sein. Verstehen quasi, was die eigenen Leute leisten, was sind dort die Probleme, was will der Kunde, was auch den Druck mal selber spüren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, das heißt, am Anfang war ich da wirklich eher, sag ich mal, in der Ausbildung oder noch live on the job mit dabei. Und später ist halt dann doch auch mehr, sag ich mal, oder hat sich auch ein bisschen ins Büro zurückverlagert, wo man halt, sag ich mal, Koordination, Abklärungen, Planung, das heißt, welche Funktionen brauchen wir in den nächsten Releases für unsere Produkte? Auch sage ich mal, ja, diese ganze Koordination. Das Team war ja dann auch schon viel größer. Also, sage ich jetzt mal, am Schluss waren wir bei mir im Team um die 40 Leute. Ja, das ist schon sehr viel auch zu Administratives zu managen, ja.
Und hat das damit zu tun, dass du selber so lange programmiert hast, auch nächtelang, weil das Team damals nicht groß genug ist oder weil du überwiegend eigentlich vor Ort dir selber ein Bild machen möchtest? Was ist eigentlich der treibende Grund?
Also ich sag's mal, wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden. Es war schon oft aus der Not heraus, wo uns entweder Leute gefehlt haben oder Kompetenzen oder sage ich mal auch der Zeitdruck so brutal war. Also der war auch wirklich brutal teilweise. Da hat es ein Enddatum gegeben. Das hat der Chef dieser Maschinenhalle gesagt. Das waren teilweise Mission Impossibles, die wir aber trotzdem irgendwie gemeistert haben meistens. Also das war mal das eine und das zweite war auch danach. Also ich bin immer ein Freund davon, raus an die Front zu gehen, weil ich sage, nur da kriegst du wirklich mit, was gefordert wird, was der Kunde braucht und wo der Schuh drückt.
Verstehe.
Und das mache ich eigentlich bis heute. Ich sage jetzt mal, das letzte Jahr war halt durch die Corona-Pandemie schwierig, dass man reist oder dass man rausgeht. Aber ich freue mich jetzt schon sehr drauf, wenn das hoffentlich wieder möglich ist und ich da auch wieder, ja, Frontluft schnuppern darf. Also für mich ist das ein Dürfen und nicht Müssen.
10 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Du hast auch in Größenordnung so zwei Phasen, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Die zweite Phase, was sind dann die Arbeitsschwerpunkte von dir gewesen?
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz in der Phase 1, das war eben dieser Aufbauprozess, diese Grundstrukturen, die wir eben geschaffen haben. Und als das alles da war, haben wir uns halt überlegt, wie können wir unsere Lokalisierung noch weiter vorantreiben. Da war eine Sache, die wir installiert haben, ein, ich sage es mal, reduzierendes lokales Produktmanagement. Da war ich auch mit dabei. Aber wir haben uns auch, sage ich mal, dann später Gedanken gemacht, wie können wir es noch eine Stufe weiter treiben und haben auch eine kleine Entwicklungsabteilung aufgebaut in China. Wir haben den Einkauf verstärkt, den lokalen, und haben auch in der Produktion noch einen zweiten Schritt nachgelegt, ja, wie wir da noch mehr lokalisieren können.
Das heißt, mit meinen Worten, in der ersten Phase hast du mehr das Management von Projekten und von Engineering von Kundenprojekten zu tun, relativ operativ, Fokus auf die Aufträge und dann in der zweiten Phase auch ein bisschen mehr dazu noch die strategische Themen, Lokalisierung der Produkte, Anwendungen und auch in die der Umsetzung von Produkten wie im Einkaufsbereich und vielleicht auch andere Bereiche, also die Zusammenarbeit mit Headquarter. Das sind so die Entwicklung von deiner Aufgabe, aber auch von Keba in China, oder?
Ja, das hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Also nachdem wir mal, sag ich mal, den Grundstock aufgebaut hatten, haben wir jetzt halt zum Beispiel überlegt, wie können wir oder wie kann es uns noch mehr gelingen, dass die Anforderungen, die eben vom chinesischen Markt kommen, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wie können wir das noch viel mehr wieder in unsere Produktentwicklung im Headquarter einfließen lassen? Und sage ich mal, da war auch immer die Idee, sage ich mal, wo ist China gut? Also wo wir uns auch wirklich immer wieder reflektiert haben, wo hat China die Stärken und was sind die Stärken von Österreich? Da muss ich jetzt mal sagen, Österreich ganz, ganz sicher dieses ganz geplante, strukturierte, perfekte Entwickeln, sage ich mal, wenn es jetzt um in der Softwarewelt um irgendeinen Teil geht, der wirklich tief verankert ist, der sehr viele Side-Effects hat in andere Softwareteile und so weiter, dann ist das oft gut, wenn man das vielleicht wirklich, sag ich mal, in Ruhe machen kann, in seinem Office im Headquarter und wir dann in der Niederlassung, wo wirklich Druck, Zeit und so weiter absolut wichtig sind, war halt unsere Stärke, das schnelle, flexible, aber auch iterative Arbeiten. Das heißt, wir wussten teilweise gar nicht, was die Anforderung ist, bevor wir vor der Maschine waren und der Kunde uns das, sag ich mal, stündlich wieder mitgeteilt hat, wo auch er nicht wusste, was er will, wo er gesagt hat, ja, probiert es mal aus und dann hat er sich angeschaut, ja, er will es doch anders. Also dieses agile, flexible, das sind halt zwei unterschiedliche Welten, ja.
Und das versucht ihr dann in der zweite Phase mit einem lokalisierten Produktmanagement etwas Antwort zu finden für den Markt China.
Ja, unter anderem, also wir haben da noch einen Zwischenschritt eigentlich gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, wir kriegen quasi ein Software-Framework, wir kriegen ein Produkt vom Headquarter, dass wir uns gleich mal, bevor wir noch eine Kundenanforderung haben, mal anpassen. Weil wir wussten ja dann schon ein bisschen, was braucht jeder chinesische Kunde oder was sind die Sachen, die wir immer wieder implementieren müssen. Das haben wir gleich mal, sage ich mal, auch bei uns schon im Büro fertig und sauber gemacht und haben quasi den Standard um die Komponente China-Standard erweitert. Und dann haben wir uns halt auch in nächsten Schritten überlegt, wie können wir die Sachen, die in China entwickelt wurden und die auch funktionieren und auf hunderten oder tausenden Maschinen laufen, wie können wir das jetzt wieder zurückkriegen in unser ursprüngliches Gesamtprodukt-Framework?
Ich finde es toll. Ich finde es eine tolle Entwicklung, aber auch eine schnelle Entwicklung. Also 10 Jahre ist für diese 2 Schritte wirklich kurz und das zeigt, dass ihr sehr erfolgreich unterwegs seid. Du hast auch im Nebensatz erwähnt, ihr seid auch als Organisation sehr schnell gewachsen. Und aber vielleicht um ein konkretes Bild zu haben, für mich, aber auch für die Zuhörer, welchen Erfolg oder welches erfolgreiches Projekt hast du als Beispiel, um das auch so ein bisschen darzustellen, wie erfolgreich ihr seid und wie erfolgreich ihr wart?
Ja, ich könnte da jetzt natürlich irgendein spezifisches Kundenprojekt rausnehmen. Da gibt es einige, ich sage auch das von Martin, der mich ja vorgeschlagen hat für diesen Podcast. Das war sicher auch für mich ein riesengroßer Erfolg, wo ich mit dabei war. Aber ich würde es jetzt mal trotzdem noch auf eine Ebene drüber sehen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben wirklich, wir sind, glaube ich, 2005 gestartet. Als ganz kleine Firma damals hatten wir wirklich ein Mini-Büro, eine Handvoll Leute und sind jetzt über 200 Leute. Wir haben eine vollwertige Produktion und wir sind mit K-Plus, glaube ich, die Nummer 2 am lokalen chinesischen Markt. Und mit K-Motion, wenn ich jetzt mal die Eigenbausteuerungen mal ausklammere, Nummer 1 bei den Robotern. Und das ist als europäisches Unternehmen schon sehr schwierig. Und das wäre eben wirklich nicht möglich gewesen, wenn wir da so gearbeitet hätten, wie es in Europa üblich war. Da war eben dieses Thema, das ich auch immer wieder gebracht habe, eben das Thema Lokalisierung, das war absolut essentiell, wo wir uns wirklich angepasst haben auf dem Markt, wo wir versucht haben, ja, zu verstehen, was da gefordert wird und das in auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist einerseits, sag ich mal, die Produktbedürfnisse, das sind Sachen wie Service und Leistungen, das sind aber auch könnte auch eine Preisstrategie sein oder auch die Flexibilität, da eben vor Ort was anzupassen, ja, und auch die Möglichkeit zu haben, das innerhalb kürzester Zeit zu machen. Und das war auch wirklich meine Erfahrung, Zeit ist in China absolut essentiell. Jeder Tag zählt. Und das war für uns immer so ein bisschen der Türöffner, wo wir wirklich, sag ich mal, mit Selbstbewusstsein gesagt haben, okay, gebt uns eine Chance. In ein, zwei Tagen läuft die Maschine und wir sind dahin und nach zwei Tagen oder nach einem Tag manchmal ist die Maschine gelaufen und hat produziert und das hat natürlich auch den chinesischen Kunden beeindruckt und hat uns halt dann Möglichkeiten eröffnet, da vielleicht noch tiefer reinzugehen oder eben eine Partnerschaft oder eine Lieferanten-Kunden-Beziehung aufzubauen. Ja.
Also du sagtest, du findest da ein großes großer Erfolg oder ein großer Erfolg ist, die Kundenprojekte wirklich in kürzester Zeit zu realisieren und damit den Kunden zu beeindrucken.
Ja, das war sicher eine Sache, die uns als Firma sicher nach vorne gebracht hat. Ich sage auch, dieser nächste Schritt, den wir da noch gesetzt haben, auch mit einer lokalen Entwicklung. Das hat uns sicher, das war der logische nächste Schritt, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir jetzt noch schneller im chinesischen Markt, für den chinesischen Markt entwickeln. Das war für mich auch ein Erfolg, dass ich da mit dabei sein durfte, diese Abteilung aufzubauen, ja, und da erste Produkte zu machen. Das war am Anfang waren das hauptsächlich, oder es sind eigentlich hauptsächlich Produktanpassungen, das heißt, es gibt ein bestehendes Kebab-Produkt vom Headquarter. Das muss jetzt nicht nur Software sein. Da haben wir wirklich Erfahrungen mit Hardware gemacht. Zum Beispiel ein Handbediengerät, wo wir gesagt haben, okay, und das customizen wir jetzt für den chinesischen Markt.
Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber du hast letztendlich schon im Nebensatz beantwortet, für die deutschen KMU oder für die österreichische KMU in China, die eine große Herausforderung ist, die Schnelligkeit zu beherrschen in dem Markt. Und im Umkehrschluss, man muss die Schnelligkeit beherrschen als Kompetenz, um hier erfolgreich zu sein. Wie habt ihr damals genau in diesem Punkt so erfolgreich gestaltet? Weil das ist ja häufig die Schwachstelle von vielen Unternehmen aus Europa. Aber wie habt ihr das geschafft?
Ja, ist eine sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das war einerseits, wo wir teilweise Prozesse oder Abläufe ein bisschen minimalisiert haben in China, wo wir halt gesagt haben, wir dürfen es auch ein bisschen anders machen, als das Headquarter das machen würde, um quasi ja unsere Energie dann eben auf Geschwindigkeit legen zu können. Und das andere war auch meiner Meinung nach wirklich, sage ich mal, das Team vor Ort, das wir wirklich stark gemacht haben. Und das darf man niemals vergessen. Das ist, glaube ich, wirklich auch das Commitment vom Headquarter, also wirklich, sage ich mal, das Wollen vom Headquarter, dass die chinesische Niederlassung erfolgreich ist. Und das war bei uns wirklich von der Geschäftsführung da, das war auch im Top-Management da, wo ich auch namentlich den Herrn Brillinger-Roman wirklich danken möchte. Der war da von Anfang an mit dabei und hat wirklich sehr viel China-Erfahrung. Und wo wir das Vertrauen, sage ich mal, ich habe das immer so gesagt, ich sehe das so ein bisschen wie eine Brücke. Da ist einerseits gibt es das Headquarter, da gibt es große, komplizierte, lange Abläufe, die notwendig sind. dann gibt es da die Niederlassung und das kann ich nicht gleichsetzen. Ich sage mal, die Niederlassung ist wie ein Startup, das muss anders funktionieren dürfen wie ein großes Headquarter. Und die müssen sich verstehen und dann, wie du natürlich weißt, Shalom, dann kommt der Kulturunterschied dazu. Und wenn man sich da wirklich versteht, wenn man da auch, ich sage jetzt mal, immer die Munition vom Headquarter nachkriegt und wenn die sagen, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, wir müssen das machen, wir brauchen das, das ist keine, sag's jetzt mal ganz salopp, keine blöde Idee oder keine Anforderungen, die wir nicht unterstützen wollen, sondern ja, die brauchen das, die haben sich das überlegt, wir helfen ihnen. Und das hat uns wirklich nach vorne katapultiert.
Ich finde es toll. Ich meine, Top-Management-Commitment ist immer wichtig, um solche lokalisierte Prozesse realisieren zu können. Was denkst du als Techniker? Weil wenn ich jetzt mich an manche Gespräche erinnere mit Kunden oder mit Bekannten aus Deutschland oder aus Europa, ein großes Bedenken ist einfach in Qualität von Produkten oder von Dienstleistungen, wenn man zu schnell an den Markt bringt. Was denkst du persönlich zu diesem Punkt Geschwindigkeit und Qualität, wie kann man eigentlich gut kombinieren?
Das ist eine wunderbare Frage, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch eine sehr gute Frage und ich versuche es jetzt mal, oder ich beantworte es mal so. Natürlich als europäische Firma, wir müssen eine gewisse Qualität liefern. Das wird von uns erwartet, das ist auch, sage ich mal, ein Mehrwert, der es ja auch rechtfertigt, warum ein Kunde in China wahrscheinlich etwas mehr zahlt, damit er eine Lösung von uns kriegt. Also ich sage mal, da gibt es Wasserlinien, die einzuhalten sind und die dürfen niemals unterschritten werden und da gibt es auch keine Kompromisse. Aber was ich zum Beispiel schon gelernt habe, wenn es jetzt mal wirklich um eine schnelle Inbetriebnahme geht, verzeiht es dir ein chinesischer Kunde mehr, wenn da vielleicht noch nicht alles perfekt ist, wenn da mal ein Text nicht perfekt übersetzt ist, vielleicht noch ein Icon fehlt oder auch vielleicht mal irgendwo ein kleiner Fehler passiert, wenn du schnell bist, weil es dir zutraut, dass du auch diese ist unter Anführungszeichen Kleinigkeiten, die natürlich in Europa ein No-Go wären, aber dass du das auch dann relativ zeitnah wieder ausmerzen kannst. Also uns war es immer wichtig, wir zeigen mal sehr schnell, dass was geht und was alles geht und wie schnell es auch möglich ist und beweisen den Kunden quasi, dass wir da der richtige Partner sind und dann im Nachgang, ja, verbessern wir das und machen es wirklich zu einem komplett runden, super perfekten Produkt. Das war so ein bisschen unser Ansatz. Ja.
Das setzt aber voraus, dass die Leute vor Ort oder das Management vor Ort oder das vielleicht das sogar das Projektteam vor Ort kann entscheiden, was ist relevant oder was ist wichtig für den Kunden, was nicht.
Ja.
Sonst kann man also die Schnelligkeit nicht erreichen, oder?
Absolut richtig. Und diese Freiheit hatten wir auch wirklich. Also ich muss sagen, wir hatten sehr viel Freiheiten vom Headquarter und wir haben auch wirklich viel entscheiden dürfen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil es muss ein Vertrauen da sein, wenn ich kann keine Niederlassung kann in 8000 Kilometer Entfernung erfolgreich sein, wenn ich denen nicht vertraue. Und das war da und das war auf allen Ebenen da, wie schon vorhin gesagt. Und das hat uns wirklich geholfen.
Sehr schön. Und wenn ich jetzt diese zwei Phasen nochmal betrachte und mit der ersten Phase Engineering, mit der zweiten Phase Produktmanagement. Mit meinen Worten, Engineering ist einfach die Dinge richtig zu machen. Produktmanagement ist das richtige Produkt auszuwählen und das auch zu konzipieren. Und wo sind eigentlich europäische Firmen im Vorteil gegenüber chinesischen Firmen? In das die Dinge richtig tun oder das richtige Ding tun?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, das Schwierigere oder das meiner Meinung nach Schwierigere im chinesischen Markt ist das Zweite, wo ich wirklich die Weitsicht habe und versuche, wie kann ich strategisch und wie kann ich da noch einen Schritt nach vorne machen. Weil ich sage mal, das sind eben so Dinge, wo ich mir auch mal selber eingestehen muss, wo stehe ich wirklich, sage ich mal, als europäische Firma. Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel keine Reparaturabteilung vor Ort habe, und immer alles ins Headquarter nach Deutschland zum Beispiel schicken muss, bin ich einer chinesischen Firma immer unterlegen, was zum Beispiel Reparaturkosten angeht, die es halt hier vor Ort macht. Oder ich sage jetzt auch mal von Herstellungskosten. Wenn ich mich da jetzt vergleichen muss mit jemandem, der ja 100-mal mehr produziert als wir, logischerweise wird es da schwierig werden. Und da ist halt schon, glaube ich, die Kunst da herauszufinden, wo sind wir wirklich gut, wo sind auch unsere Mehrwerte, und wo sind wir auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Und daran zu arbeiten und da auch dranbleiben und jahrelang dranbleiben und nicht aufgeben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht nur in der Technik wichtig, sondern auch im Vertrieb. Ich sage mal, der chinesische Vertrieb, das ist wirklich ja, viel mit sich kennenlernen, eine Beziehung aufbauen und da wirklich dranbleiben und zu wissen, warum geht es jetzt nicht? Vielleicht ist, wir hatten, ich kann mich erinnern, einmal ein Projekt, da hat alles gepasst. Da hat unser Preis gepasst, unser Produkt war besser. Wir hätten sofort starten können, wir hatten die Ressourcen vorbereitet und so weiter, haben es nicht gekriegt, weil eben unser Marktbegleiter ein guter Freund von dieser Firma war. Und erst als der in Pension gegangen ist, hat sich das Türchen wieder geöffnet für uns und da sind wir reingekommen. Und das sind halt Sachen, die muss ich einfach verstehen und da muss ich auch wissen, ja, sowas, da muss ich dranbleiben, da muss ich die Beziehung pflegen. Aber da bringt es auch nichts, wenn ich jede Woche hinfahre und das Projekt pushe. Das wird uns nicht weiterbringen. Da muss ich meine Energie woanders reinstecken.
Ja. Und die Technik, was ihr euch auszeichnet oder andere europäische Firmen auszeichnet, können vielleicht die chinesische Marktbegleiter auch schnell wieder aneignen. Und ihr seid natürlich in der ersten Phase erfolgreich, weil ihr zwar eine führende Technik habt, ihr seid aber auch schnell. Das heißt, ihr habt die beiden Vorteile kombiniert. Und irgendwann sage ich voraus, das könnte vielleicht nicht mehr reichen, weil die Wettbewerber diese Technik auch hat. Die sind sowieso schnell, die Wettbewerber aus China. Was siehst du als Zukunft von europäischen Robotikfirma oder Automationsfirma im chinesischen Markt?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich sag mal, so was ich schon wirklich glaube, ist, wenn wir die Technologieführerschaft verlieren, dann wird es wirklich schwierig. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich sag mal, China hat die Manpower, China hat wirklich sehr gute Leute. Und ich sag mal, auch von den Produktionskosten oder generell die ganze Kostenstruktur ist nochmal ganz anders als bei einem europäischen Unternehmen. Oder teilweise gibt es auch Förderungen, die ein europäisches Unternehmen gar nicht kriegen kann in China. Also ich sage jetzt mal, die Technologieführerschaft, die muss man absolut behalten. Und da sind wir auch wirklich dran. Und da ist auch für mich, sag ich mal, das war auch immer so ein Teil des Produktmanagements, wo ich mir halt wirklich überlegen muss, was macht mein Mitbewerber? Und mir das nicht nur, jetzt sage ich mal, auf der Webseite anschauen darf, sondern ich muss das Ding in der Hand halten, ich muss das in Betrieb nehmen, ich muss wissen, wie das funktioniert und auch wissen, was die Stärken und Nachteile sind und dann wirklich, wirklich dranbleiben. Das ist, also es darf sich keine Firma, glaube ich, die in China erfolgreich sein will, zu irgendeinem Zeitpunkt ausruhen auf den Erfolg, den sie mal hatte. Das ist wirklich immer dranbleiben, immer ein harter Kampf.
Und
Trotz
das Gefühl habe ich jetzt, dass was du in China an Erfahrung gesammelt hast, ist ein unheimlich wichtiger Schatz sozusagen für deine Firma in der Headquarter, um neue Produkte zu entwickeln und neue Technologie zu Anwendungen und Technologie zu entwickeln. Das ist wiederum ein richtiges Vorteil für deine Aufgabe jetzt in Europa.
Ja, ich sage jetzt mal, was jetzt wirklich diese echte Kundenerfahrung angeht, da bringe ich sicher extrem viel Erfahrung mit. Da war ich, glaube ich, mehr draußen als so gut wie jeder andere. Aber ich sage jetzt mal, auch Produktmanagement, was wir in China gemacht haben, das war halt wirklich, wirklich ein anderes Level als das, was wir jetzt da in Österreich machen. Ich war damals in China eigentlich alleine oder hatte vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von unserer Vertriebsmannschaft. Und Österreich ist halt viel größer und hat auch diesen ganzen Produktlebenszyklus mit dabei. Also da kommt noch viel, viel mehr mit dazu, dass ich mich damals nicht kümmern haben müssen. Und ja, es ist spannend und du hast recht, ich profitiere auf jeden Fall davon und es macht auch jetzt Spaß, da ja im Headbot auch die andere Seite mal zu sehen und auch das wieder zu verstehen, warum gewisse Abläufe einfach so sein müssen. Das war für mich wieder ein Learning, warum es eben nicht manchmal so schnell gehen darf oder kann. Und ja, ich glaube, das ergänzt sich jetzt ganz gut.
Sehr schön. Und seit 1,5 Jahr bist du wieder in Europa im Produktmanagement-Team. Was ist für dich aufgefallen, also dir aufgefallen, das Arbeiten in Europa und in China? Wo ist man in Europa anders als in China?
Ja, natürlich ist das anders. Also ich kann da ja jetzt mal nur von unserer Firma reden, aber natürlich siehst du auch, wie es bei anderen läuft. Ich sage jetzt mal, in China, das war schon wirklich ein 24/7-Job. Also es war wirklich, sage ich mal, rund um die Uhr und auch am Abend. Also es war, glaube ich schon, dass ich von den 7 Abenden, glaube ich, sicher 4 oder 5 entweder mit Arbeitskollegen oder mit Kunden verbracht habe. Das gehört da mit dazu. Und auch, sage ich mal, wirklich, ja, auch wo man schon fast ein schlechtes Gewissen mal hat, wenn man sich einen Tag Urlaub nimmt, sagt es einfach mal so geradeaus. Und das ist halt jetzt in Österreich natürlich schon anders. Das ist, ja, es gibt geregelte Arbeitszeiten. Ich glaube auch, dass die Kunden das gar nicht möchten, dass man die ganze Zeit oder oft damit ihnen da was unternimmt am Abend. Ja, es ist anders.
Ich denke, das ist hier kombiniert von dem, was du vorher erzählt hast. Für europäische Firmen ist dann nur eine Möglichkeit, den Markt zu führen oder die Marktführerschaft zu halten, wenn man die Innovationskraft und wenn man die Technologievorsprünge zu halten. Und auf anderer Seite, ich denke, das hat hohen Wert, dass man geregelte Arbeitszeit hat, dass man Freizeit hat für die Mitarbeiter. Und das ist so ein Spagat. Ich denke, für Unternehmer oder für Unternehmen aus Europa in diesem technischen Produktbereich ist wirklich spannend. Umso wichtiger ist da die Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Für sein Geschäft ist von unheimlich hohen Bedeutung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr da auf den richtigen Weg seid. Ich habe hier am Ende unserem Gespräch noch ein paar persönliche Fragen. Ich hoffe, dass du mir schnelle und spontane Antwort lieferst. Das wäre klasse.
Ich werde es versuchen. Vielen Dank, ja.
Wenn du in China unterwegs bist, in Shanghai zum Beispiel, nimmst du Taxi oder nimmst du Didi oder bist du mit Mobike unterwegs?
Meistens, sag ich mal, habe ich Uber oder Didi verwendet, aber habe mir auch öfter mal ein UFO oder ein anderes, ein Mobike gemietet, ja.
Sehr schön. Und du bist natürlich ein WeChat-Nutzer, wer nicht, ne? Wenn man in China so lange ist. Hast du mehr internationale Kontakte oder hast du mehr lokale, wirklich chinesische Kontakte in deiner WeChat-Kontaktliste?
Ganz einfach zu beantworten, das sind sicher 90% chinesische Kontakte.
Und wenn du in China unterwegs bist, vermisst du was aus Österreich? Und was?
Ja, ich sage jetzt mal, was ich schon immer vermisst habe, das war trotzdem auch irgendwie das Essen. Ich weiß, das sagt jeder. Aber nach ein paar Monaten will man es mal doch mal wieder was lokal oder was haben, was man halt von der Heimat gewohnt ist. Was ich auch immer vermisst habe, es war trotzdem irgendwie diese Ruhe, um mal in die Natur rausgehen zu können.
Ja, das ist wichtig. Letzte Frage. Wenn du in China in einem Hotel übernachtest, egal ob du auf Reise oder auf Dienstreise, nimmst du chinesisches Frühstück oder nimmst du internationales Frühstück am Buffettisch?
Ja, ich liebe das chinesische Essen. Meine Frau ist ja auch Chinesin, aber ich sag mal, beim Frühstück immer europäisches. Da gibt es keinen Kompromiss.
Ja, das ist ja meine eigene Statistik nach auch richtig, weil Leute, die die 10 Jahre China-Erfahrung nicht überschreiten, nehme meistens das internationale Frühstück und ab 20 Jahren nur das Chinesische, 10 bis 20 Jahre mal so, mal so.
Okay, ja.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war für mich sehr spannend und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für Maschinenbau, Automation und andere technischen Branche für die kleinen und mittelständigen Unternehmen, die sie in China ihren Erfolg suchen oder halten wollen. Und als allerletzte Frage unserer Session, hast du vielleicht einen weiteren Kollegin oder Bekannten, der auch in China lange Zeit Erfahrung hat, der vielleicht an dem Interview mit mir interessiert sein kann?
Ja, also du hast ja, glaube ich, nur deutsche Interviewpartner, oder?
Richtig, also
Okay.
deutschsprachig ist unser Programm.
Also wer mir da jetzt spontan einfallen würde, das wär einer meiner zwei Vorgänge. Ich kann da mal die zwei anfragen, sag dir dann Bescheid. Okay?
Das wär super und danke dir nochmal für deine Zeit und wünsche dir eine erfolgreiche Phase mit deinem neuen Programm.
Ja, vielen lieben Dank und habe mich gefreut, dass ich da sein durfte. Und ja, dir natürlich auch viel Erfolg mit dem China Hotpot.
Alles klar. Also, Wiedersehen.
Tschüss.